Deutschlandfunk, das war der Tag.
Milliarden von Plastiktüten werden jedes Jahr in Deutschland benutzt und weggeschmissen. Und auch wenn die Zahl rückläufig ist, sie sollen ganz verboten werden. Das fordert jedenfalls Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Zugleich gibt es aber auch Widerspruch. Um diesen Vorschlag und weitere Vorschläge zum Umwelt- und zum Klimaschutz aus den Regierungsparteien geht es jetzt gleich zu Beginn dieser Sendung. Und wir blicken auf weitere Themen des Tages. Erkenntnisse über den Angriff auf eine Moschee bei Oslo und offene Fragen nach dem Tod von Jeffrey Epstein. Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Guten Abend. Ein Ende der Wegwerfgesellschaft müsse her und insgesamt sollten wir weniger Plastik verbrauchen. Umweltministerin Schulze plant ein Plastiktütenverbot. Ihr Ministerium erarbeite schon eine gesetzliche Regelung, wie Schulze heute mitteilte. Dass aber so ein Gesetz jetzt auch schnell verabschiedet wird, daran kann man ein paar Zweifel äußern, denn beim Koalitionspartner ist der Vorschlag, sagen wir mal, umstritten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer äußerte sich skeptisch und CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat klargestellt, die Union wolle grundsätzlich mit Freiwilligkeit und Einsicht starten und erst wenn das nicht geht, über Verbote reden. Es gibt also Gesprächsbedarf über den Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt. Matthias Reiche.
Bisher hatte die Ministerin auf Freiwilligkeit statt auf Verbote gesetzt. Offensichtlich funktionierte das aber nicht wie gewünscht, weshalb nun per Gesetz das Aus für die Plastiktüte kommen soll.
Ich werde mit meinem Haus jetzt ein Plastiktütenverbot auf den Weg bringen. Wir sind in einer freiwilligen Vereinbarung mit dem Handel schon ein gutes Stück vorangekommen. 2/3 der Tüten konnten seit 2016 reduziert werden. Ich will, dass jetzt das auch abgesichert wird und deswegen wird es ein Verbot geben für Plastiktüten im Handel.
Die allerdings gerade 1% des gesamten Plastikmülls ausmachen und damit eher ein Randproblem darstellen. Auch die Bundesumweltministerin weiß, dass ein Verbot von Plastiktüten da eher Symbolcharakter hat.
Deswegen bin ich mit dem Handel weiter im Gespräch. Ich will, dass insgesamt Plastik reduziert wird, dass wir rauskommen aus dieser Wegwerfgesellschaft und weniger Plastik in unseren Supermärkten haben, weil es wird jetzt sehr viel im Handel in Plastik verpackt. Es muss mehr Mehrweg wieder geben. Es muss mehr Möglichkeiten für diejenigen, die dort einkaufen, geben, Plastik zu vermeiden.
Die Opposition ist allerdings skeptisch. Bisher habe die Bundesumweltministerin viel geredet und wenig getan, meint der grüne Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer.
Ich erwarte von Frau Schulze, dass sie beim Thema Plastik nicht nur fordert als zuständige Bundesministerin, sondern dass sie konkret umsetzt. Sie soll handeln an der Stelle. Ein Verbot ist machbar, wenn die Bundesministerin und die Bundesregierung das will.
Im Moment überbieten sich Politiker von SPD und Union mit Ideen für einen besseren Klimaschutz. So hat die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Wochenende unter anderem eine Abwrackprämie für Ölheizungen vorgeschlagen, während ihr Parteifreund, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, forderte, im Kampf gegen Kohlenstoffdioxid eine Baumprämie einzuführen.
Es liegen also einige Vorschläge auf dem Tisch für mehr Klima- und Umweltschutz oder auch für den Erhalt der Artenvielfalt. Plastikverbot, wie gerade gehört, oder auch eine CO2-Steuer. Dabei hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gleich einen ganzen Umbau des Steuersystems ins Spiel gebracht. Ja, und das zeigt, das Thema ist inzwischen auch in der Union fest verankert, bei der CDU, aber auch bei der Schwesterpartei aus Bayern.
Und täglich grüßt die grüne Verbotspartei. So hatte CSU-Generalsekretär Markus Blume noch im April gepoltert, nachdem die Grünen ein Ende des Verbrennungsmotors bis 2030 gefordert hatten. Zwar hat sich die CSU diese Position nicht zu eigen gemacht, doch hat ihr Vorsitzender, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, seit einigen Wochen eine grüne Klimaoffensive gestartet. Früherer Kohleausstieg, billigere Bahntickets, Schutz für die Bienen und die Verankerung des Klimaschutzes als Staatsziel im Grundgesetz. Aktionismus sei das, sagt die Linke, Söder ein Ökopopulist, die FDP, und die Grünen rufen nicht mehr als heiße Luft. Doch Söders Vorstöße fallen in eine Zeit, in der fast alle Parteien in einem Ideenwettbewerb täglich um die besten Klimaschutzvorschläge ringen. Nach der CSU zieht nun die CDU nach. Erst skizzierte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag ihre Klimaschutzpläne, bevor sie am Sonntagabend im Konrad-Adenauer-Haus vor die Kameras trat.
Wir wollen mit einem guten Konzept in die Diskussion hineingehen und vor allen Dingen mit der richtigen Grundeinstellung. Und in den letzten Wochen und Monaten haben wir sehr viel gehört beim Thema Klimaschutz über Verbote, über Einschränkungen. Wir haben einen anderen Weg. Wir wollen ein Konzept mit Innovation, mit Optimismus und vor allen Dingen eins, das die Menschen mitnimmt.
Das Konzept sieht zum Beispiel eine grundlegende Reform der Steuern im Energiesektor vor, eine CO2-Bepreisung in den Bereichen Verkehr und Wärme, eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen, eine steuerliche Begünstigung von Gebäudesanierungen, Anreize für sparsame Autos und einen massiven Ausbau des ÖPNV. Ihr Konzept verbindet Kramp-Karrenbauer mit christdemokratischen Signalwörtern: Innovation, Sicherheit, Wohlstand. Klimaoffensive jetzt auch bei der CDU. Im September soll ein Werkstattgespräch folgen. Auch den Grundsatz der Nachhaltigkeit will Kramp-Karrenbauer im Grundgesetz verankert wissen. Nachhaltig bedeutet für sie auch, keine neuen Schulden für ehrgeizigere Klimaziele aufnehmen, wie es zuletzt einige Sozialdemokraten gefordert hatten.
Ich hielte es für falsch, wenn wir jetzt sagen, wir legen das gesamte Prinzip der schwarzen Null einfach zur Seite.
Konflikte mit der SPD sind noch vorprogrammiert. Doch was für Kramp-Karrenbauer jetzt erst einmal zählt, Bewegung zu zeigen. Ihre Partei steht beim Klimaschutz unter Druck, ihr Profil zu schärfen. Und der Bericht des Weltklimarats hat den Druck auch auf andere Unionspolitiker und Politikerinnen nicht kleiner werden lassen. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zum Beispiel kündigte noch für dieses Jahr eine nationale Ackerbaustrategie an. Eine Baumprämie für Aufforstungsinitiativen forderte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet in der Bild am Sonntag. Darüber und über andere Klimaschutzmaßnahmen verhandeln SPD und Union derzeit im Klimakabinett, bei dessen nächster Sitzung am 20. September ein Klimaschutzgesetz verabschiedet werden soll. Die Zeit drängt, wenn die Klimaschutzziele für 2030 noch erreicht werden sollen. Manuela Schwesig, kommissarische Parteivorsitzende der SPD, sieht die Sozialdemokratie beim Klimaschutz jedenfalls auf dem richtigen Weg, wie sie am Sonntagabend im ZDF-Sommerinterview verdeutlichte.
Es geht darum, mehr Klimaschutz hinzubekommen, aber gleichzeitig auch eine soziale Verantwortung dabei zu haben. Es gibt andere Parteien, die stehen nur für eine Sache. Wir versuchen, die Dinge zusammenzubringen.
Parteien, die nur für eine Sache stehen. Es ist wohl klar, welche Partei sie damit gemeint hat. Und zwar eine, die derzeit dabei zuschauen muss, wie ihre Kernthemen gerade bundesweit Konjunktur haben.
Über die Konjunktur des Themas Klimaschutz, auch bei CDU, CSU und SPD, der Beitrag von Matthias von Lieben. Sie hören den Deutschlandfunk, 23.12 Uhr ist es. Der Angreifer wollte offenbar viele Menschen töten. Menschen, die am Samstag zum Beten in einer Moschee zusammengekommen waren, in einem Vorort der norwegischen Hauptstadt Oslo. Er kam schwer bewaffnet und wohl selbst mit einer Schutzweste ausgerüstet. Und es war dann nur dem schnellen Eingreifen eines Moscheebesuchers zu verdanken, dass nicht mehr passierte und tatsächlich jemand getötet wurde. Allerdings wird der junge Mann verdächtigt, vor dem Angriff auf die Moschee seine 17-jährige Stiefschwester getötet zu haben. Zum Tathergang und zum möglichen Motiv hat sich heute die Polizei geäußert. Christian Stichler fasst zusammen.
Der Tag nach dem Angriff auf die Moschee in der Nähe von Oslo bringt immer mehr Einzelheiten zum Tathergang und vor allem zum Motiv des Täters ans Licht. Seit heute Mittag spricht die norwegische Polizei offiziell von einem versuchten Terrorangriff. Einsatzleiter Rune Skjold nannte dafür mehrere Gründe. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen hat der Mann rechtsextreme Positionen vertreten. Er hat eine fremdenfeindliche Einstellung. Er wollte also Schrecken verbreiten. Wir werten es damit nicht als Terroranschlag, aber als einen Versuch eines Terroranschlags. Der Mann Anfang 20 lebte offenbar in der Nähe der Moschee. In verschiedenen Internetforen soll er sich positiv über Vidkun Quisling, den Vorsitzenden der Nationalsozialistischen Partei Norwegens, während des Zweiten Weltkriegs geäußert haben. Nach Medienberichten stellte der junge Mann wenige Stunden vor dem Angriff eine Nachricht in ein Online-Forum, in dem er von einem Krieg der Rassen sprach. Zudem sprach er seine Bewunderung für den Attentäter von Christchurch in Neuseeland aus, der im März bei Angriffen auf zwei Moscheen 51 Menschen getötet hatte. Auch zum Tathergang äußerte sich die Polizei noch einmal. Sie bestätigte, der Mann habe zwei Waffen bei sich getragen und mehrere Schüsse in der Moschee abgegeben. Ein Besucher sei verletzt worden. Die drei Männer in der Moschee hätten jedoch ein größeres Blutbad verhindern können, so der Einsatzleiter. Es besteht kein Zweifel daran, dass das rasche Eingreifen der drei Männer in der Moschee noch vor Eintreffen der Polizei Schlimmeres verhindert hat. Ein solches Einschreiten ist nicht ungefährlich. Die Personen haben dabei großen Mut bewiesen. Maßgeblich war es das Verdienst eines 75-jährigen Mannes aus der Gemeinde, dass der Attentäter entwaffnet und zu Boden geworfen werden konnte. Den Männern gelang es, ihn so lange festzuhalten, bis die Polizei vor Ort war. Einzelheiten zum Tod der jungen Frau im Haus des Attentäters wollte die Polizei nicht machen. Nach Medienberichten soll es sich um die 17-jährige Stiefschwester des Angreifers handeln. Gegen ihn wird nun auch wegen Mordes ermittelt. In ganz Norwegen wurden heute die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Denn tausende Muslime feierten heute auch in Norwegen den Beginn des Opferfestes. Vor vielen Moscheen kam es zu spontanen Solidaritätskundgebungen. Wir sind hier, um unsere Solidarität mit den Menschen in der Moschee zu zeigen. Wir wohnen hier, sind keine Muslime, aber die Menschenkette um die Moschee soll zeigen, dass sich die Gläubigen hier sicher fühlen können. Nicht nur in Oslo, sondern in ganz Norwegen. Auch Norwegens Regierungschefin Erna Solberg besuchte am frühen Nachmittag mit Mitgliedern ihres Kabinetts eine Moschee im Zentrum von Oslo. Wir nehmen die Geschehnisse sehr, sehr ernst. Wir möchten den norwegischen Muslimen versichern, dass sie sich sicher in unserem Land fühlen können. Sie haben die Solidarität der Regierung, aber auch des norwegischen Volkes, um ihren Glauben frei ausüben zu können, ohne dabei bedroht oder angegriffen zu werden. Der Angriff auf die Moschee und der fremdenfeindliche Hintergrund wecken in Norwegen Erinnerungen an den 22. Juli 2011. Damals hatte der rechtsextreme Anders Breivik bei dem schwersten Terroranschlag in der Geschichte Norwegens 77 Menschen getötet.
Christian Stichler berichtete. Seit Jahren schon tobt der Bürgerkrieg im Jemen, ein Krieg, der vor allem auch die Zivilbevölkerung trifft und immer wieder Meldungen mit sich bringt über schwere Hungersnot und medizinische Notlagen. Im Kern geht es um einen Machtkampf zwischen den Truppen der jemenitischen Regierung, unterstützt von Saudi-Arabien, und auf der anderen Seite den Houthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Doch es zeigt sich, dass es in der Koalition gegen die Houthis Brüche gibt. Separatisten im Südjemen haben sich nämlich gegen die Regierung gestellt. Und damit gibt es nun offenbar eine dritte Konfliktpartei. Jürgen Striak berichtet.
Nach UN-Angaben sind bei den Kämpfen in der Hafenstadt Aden im Süden des Landes mindestens 40 Menschen getötet worden. Die saudisch geführte Militärkoalition und jemenitische Regierungstruppen bekämpfen aus der Luft und am Boden südjemenitische Separatisten, denen es am Samstag gelungen war, den Präsidentenpalast in Aden und weitere Gebäude einzunehmen, angeblich ohne Gegenwehr. Die Separatisten, die sich im südlichen Übergangsrat zusammengeschlossen haben, feiern den Triumph. Wir widmen diesen Sieg dem Volk im Süden des Jemen, sagt einer der Kämpfer. Bislang wurde die Hafenstadt von der Regierung unter Präsident Abdrabbu Mansur Hadi kontrolliert. Sie war hierher geflohen, nachdem Houthi-Rebellen 2014 die Hauptstadt Sanaa im Nordwesten eroberten. Die Separatisten hatten bislang die Regierungstruppen und die saudisch geführte Militärkoalition beim Kampf gegen die Houthi-Rebellen unterstützt. Das Hauptziel des südlichen Übergangsrates ist es aber, im Südjemen einen eigenen Staat zu schaffen. Die neue Lage belaste die Militärkoalition erheblich, sagt der Völkerrechtsexperte Adel Massani im Programm des Fernsehsenders Al Jazeera. Jetzt gibt es also nicht nur im Norden Putschisten, also die Houthi-Rebellen. Es gibt gleichzeitig auch Putschisten im Süden, also die Separatisten, die Saudi-Arabien ebenfalls bekämpft. Besonders pikant dabei ist, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die Separatisten im Süden lange unterstützt haben. Diese Unterstützung wurde jüngst zwar zurückgefahren, aber ohne die Militärfahrzeuge und die Waffen aus den Emiraten wäre den Separatisten der jüngste Vorstoß nie gelungen. Dabei sind Saudi-Arabien und die Emirate eigentlich enge Verbündete, nämlich im Kampf gegen die Houthis. Jetzt gäbe es einen handfesten Konflikt zwischen beiden Staaten, glaubt der jordanische Analyst Omar Ayasra. Saudi-Arabien stehe nun auf der einen Seite, die Emirate auf der anderen. Beide würden unterschiedliche Ziele verfolgen. Saudi-Arabien will die Macht der international anerkannten Regierung sichern und setzt dabei auch auf die Unterstützung durch die Islah-Partei, die von der jemenitischen Muslimbruderschaft dominiert wird. Für die Emirate kommt dies überhaupt nicht in Frage. Sie kooperierten bislang mit den Separatisten. Mancher Beobachter hält es sogar für möglich, dass die Vereinigten Arabischen Emirate mit der Bildung eines unabhängigen Südjemen nicht nur leben könnten, sondern dies auch begrüßen würden. Den Emiraten komme es vor allem auf die Sicherung der Handelsrouten vor der jemenitischen Küste an und auf den ungehinderten Zugang zum Hafen von Aden.
Zu unserem nächsten Thema. Zum Auftakt des muslimischen Opferfestes ist es auf dem Tempelberg in Jerusalem zu Ausschreitungen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Tim Aßmann.
Nach Angaben des palästinensischen Roten Kreuzes wurden mehr als 60 muslimische Gläubige bei den Zusammenstößen verletzt. Die israelische Polizei sprach von 4 verletzten Beamten. Nach den muslimischen Morgengebeten hätten Palästinenser nationalistische Sprechchöre angestimmt und Steine geworfen, erklärte ein Polizeisprecher. Die Sicherheitskräfte gingen mit Blendgranaten, Tränengas und Gummigeschossen gegen die Gläubigen vor. Jordanien, das eine Stiftung mit der Verwaltung der muslimischen Stätten auf dem Tempelberg beauftragt hat, protestierte scharf gegen das israelische Vorgehen. Die Sicherheitskräfte hätten unverantwortlich und aggressiv gehandelt, erklärte ein Sprecher des jordanischen Außenministeriums. Heute begann das muslimische Opferfest und es fällt in diesem Jahr zusammen mit einem jüdischen Fasten- und Trauertag, an dem unter anderem der Zerstörung der 2 biblischen Tempel in der Antike gedacht wird. Die israelischen Behörden hatten Juden den Zutritt zum Tempelberg zunächst verwehrt, um Krawalle zu vermeiden. Nach Protesten von israelischen Regierungspolitikern durften dann doch jüdische Gläubige auf das Hügelplateau. Dabei kam es zum Teil erneut zu Zusammenstößen mit Muslimen.
Informationen von Tim Aßmann und wir blicken in die USA, wo der Tod von Jeffrey Epstein einige Fragen aufwirft. Der frühere Investmentbanker gehörte zur New Yorker High Society, hat Partys veranstaltet und hatte einige Prominente in seinem Freundeskreis. Nun hat er sich in seiner Gefängniszelle offenbar selbst das Leben genommen. Epstein wurde vorgeworfen, Dutzende minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben. Aus New York, Antje Passenheim.
Für Epsteins mutmaßliche Opfer bleibt der Schock.
Shock, devastation, feeling sick.
Schock, Verstörtheit, Übelkeit. Gloria Elried ist selber fassungslos. Die Anwältin, die viele von Epsteins Opfern vertritt, hat ihnen die Nachricht vom mutmaßlichen Selbstmord des Angeklagten persönlich überbracht.
They have many, many questions. How could this have happened?
Sie haben viele, viele Fragen. Wie konnte das passieren? Auch Justizminister William Barr reagierte schockiert. Er sei entsetzt zu hören, dass Epstein sich offenbar das Leben nehmen konnte, während er im Gefängnis war. Der Vorfall werfe ernste Fragen auf, die beantwortet werden müssten. Er habe daher eine Untersuchung angeordnet. Auch die Bundespolizei FBI und die New Yorker Gefängnisverwaltung gehen der Frage nach, die Anwältin Allred im Fernsehsender MSNBC stellt.
How could somebody in custody who previously reportedly had tried to commit suicide.
Wie kann einer in seiner Zelle sich das Leben nehmen, der offenbar schon einmal versucht hat, sich umzubringen? Bereits im vergangenen Monat hatten Wärter den 66-Jährigen bewusstlos und mit Verletzungen am Nacken am Boden seiner Zelle aufgefunden. Daraufhin hatten die Gefängnisbehörden Epstein wegen Selbstmordgefahr unter besondere Beobachtung gestellt. Die New York Times berichtet, der ehemalige Hedgefondsmanager habe täglich einen Psychiater gesehen, der sich ein Bild von ihm machte. Doch am 29. Juli sei diese besondere Kontrolle aufgehoben worden. Weshalb? Das ist die Frage, sagt auch Rechtsexperte Danny Cervallo. Häftlinge, die wie Jeffrey Epstein vor ihrer Verurteilung stehen, begehen häufiger Selbstmord als diejenigen, die bereits ihre Strafe absitzen. Epstein wartete in einem Hochsicherheitstrakt in New York auf seinen Prozess. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn im vergangenen Monat des Missbrauchs von zahlreichen minderjährigen Mädchen und des Handels mit ihnen angeklagt. Opfer berichten, über Jahre soll Epstein sie als Sexsklavinnen gehalten haben. Auf Partys habe er sie zu sexuellen Handlungen mit anderen, teils prominenten Männern gezwungen. Epstein könne nun nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden, aber die mutmaßlichen Opfer könnten zu ihrem Recht kommen, so Cervallos. Die zivilen Verfahren gegen Epstein gehen weiter. Die Opfer können auf eine Entschädigung aus seinem Vermögen klagen. Nur wenige Stunden vor Epsteins Tod hatte das Gericht brisante Dokumente freigegeben. Danach waren zahlreiche bekannte Persönlichkeiten in den Sexskandal verwickelt unter ihnen der britische Prinz Andrew, Star-Strafverteidiger Alan Dershowitz sowie einige hochrangige US-Politiker.
Also auch nach dem mutmaßlichen Selbstmord von Jeffrey Epstein sollen die Ermittlungen weitergehen. In den Bergen der spanischen Urlaubsinsel Gran Canaria ist ein schwerer Waldbrand ausgebrochen. Viele Menschen mussten schon in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr ist mit Flugzeugen und Hubschraubern im Einsatz.
Ungefähr ein Dutzend Hubschrauber und Löschflugzeuge sind im Einsatz, um den Brand einzudämmen. Die Flammen sind außer Kontrolle, mehr als 1000 Hektar sind inzwischen betroffen. Dabei hatte es gestern Mittag so ausgesehen, als sei das Feuer leicht einzudämmen, bis es von heftigen Winden angefacht wurde, sagt diese Mitarbeiterin der Forstbehörde. In nur 5 Minuten ist es durchs Gebüsch gefegt und hat den Kiefernwald erreicht. Ab da war es nicht mehr kontrollierbar. Mehr als 1000 Bewohner einiger Dörfer waren über Nacht in Sicherheit gebracht worden. Einige konnten am Tag zurückkehren. Sein Dorf habe Glück gehabt mit dem Wind, sagt dieser Mann. Er habe die Flammen weggetrieben. Eine anstrengende Nacht sei das gewesen, sagt sie, voller Ungewissheit. Ausgebrochen war das Feuer wahrscheinlich durch Lötarbeiten am Dach eines Hauses. Unachtsamkeit kann schwere Folgen haben, warnte der Regierungschef der Kanaren, Ángel Víctor Torres. Die entsprechende Person ist festgenommen worden. Wenn wir zu äußerster Vorsicht mahnen, dann hat das seinen Grund. Ein kleines Feuer kann verheerende Folgen haben. Wir haben jetzt 1000 Hektar betroffener Fläche. Wann das Feuer unter Kontrolle gebracht werden kann, ist völlig offen. Meteorologen warnen vor kräftigen Winden mit bis zu 80 Stundenkilometern Geschwindigkeit, die Flammen weiter anfachen könnten. Die Inselregierung hat weitere Hilfe angefordert. Wir haben 4 zusätzliche Züge der Katastropheneinheit des Militärs angefordert, darunter eine Einheit vom Festland aus Sevilla. Die Zentralregierung bitten wir, weitere Löschflugzeuge zu entsenden. Zurzeit sind mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz, ein großer Teil davon Spezialkräfte des Militärs. Gut 500 Menschen können weiterhin nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurück. Es ist nicht ausgeschlossen, dass neue Evakuierungen nötig werden.
Über den Waldbrand auf Gran Canaria, Reinhard Spiegelhauer. Und wir blicken zum Abschluss dieser Sendung noch in die Kommentare in den Zeitungen von morgen mit Katrin Baumhöfer.
In der Diskussion um wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz geht es wieder um Plastiktüten. Umweltministerin Schulze, SPD, plant ein Verbot. Die Märkische Oder-Zeitung fühlt sich an Vorschläge des Koalitionspartners erinnert. Jetzt überbieten sich die Bundesumweltministerin und die CSU-Spitze beim Wettbewerb um das Verbot von Plastiktüten. Wird das die Vermüllung der Welt stoppen? Wird Mikroplastik künftig nicht mehr die Meere verseuchen? Ein kleiner Beitrag könnte es immerhin werden. Aber selbst wenn die ökologischen Vorteile wirklich überwiegen würden, bliebe das Verbot in Deutschland ein Akt der Symbolpolitik. Die Süddeutsche Zeitung sieht das anders. Die Natur hat keine Zeit mehr. Der Klimawandel, die Sintflut von Plastikmüll, die gegen jeden Verstand betriebene Rodung der Regenwälder sind zwar globale Probleme, aber jeder Staat muss dagegen tun, was ihm möglich ist. Deshalb ist es richtig, wenn die Bundesregierung dem besessenen Waldabholzer Jair Bolsonaro in Brasilien Millionen Euro Zuschüsse streichen will. Und ebenso richtig ist es, die Milliarden Plastiktüten, die noch immer an den Kunden kommen, zu verbieten. Wir dürfen es aber nicht dabei bewenden lassen, mahnen die Nürnberger Nachrichten. Es gibt noch viele unnötige Kunststoffverpackungen, Stichwort Gurkenfolie. Da braucht es gesetzliche Vorgaben, aber auch ein Umdenken bei den Verbrauchern. Sie müssen schon vor dem Einkaufen an den Transport nach Hause denken. Einfach nur plastikfrei reicht indes nicht. Wer künftig immer neue Papier- oder Baumwolltaschen kauft, tut der Umwelt keinen Gefallen. Der Tagesspiegel aus Berlin verlangt weitergehende Maßnahmen. Wenn Schulze es wirklich ernst meint mit der Müllvermeidung, sollte sie sich mit ihrem Kabinettskollegen Gerd Müller von der CSU zusammentun. Der Entwicklungsminister hatte gefordert, die Ausfuhr von Plastikmüll in Entwicklungsländer zu verbieten. In den Montagszeitungen kommentiert wird auch der Gesetzentwurf aus dem Finanzministerium zum weitgehenden Abbau des Solidaritätszuschlags. Immerhin, meint dazu die Neue Osnabrücker Zeitung, aber leider nur halbherzig. Wieso streicht die Große Koalition die Abgabe nur für 90% der Steuerzahler, statt sie ganz abzuschaffen? Mit dem Auslaufen des Solidarpakts II endet der Zweck, für den der Soli geschaffen wurde. Zur Umverteilung war der Soli nie gedacht. Und wenn die SPD der Meinung ist, dass Spitzenverdiener zu wenig Steuern bezahlen, muss sie eben den Einkommenssteuertarif anpassen. Der Mannheimer Morgen ärgert sich. Freilich setzt auch dieser Gesetzentwurf eine Praxis in der Finanzpolitik fort, die man nur als sich auftürmende Muckserei bezeichnen kann. Sie macht das deutsche Steuerrecht zum kompliziertesten der Welt und zerstört jene Transparenz, die wichtig für die Akzeptanz der Bürger ist.
Vorab ein Blick in die Kommentare der morgigen Zeitungen. Vielen Dank, Katrin Baumhöfer. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Sören Brinkmann. Hier geht es gleich weiter mit dem Sportgespräch und anschließend hören Sie die Radionacht. Bis bald. Einen schönen Abend, eine gute Nacht.